Er wird häufig übersehen und ist gerade deswegen oft folgenreich, der Delir bei älteren PatientInnen. Jetzt gibt's erstmals eine deutsche Leitlinie, die wichtige Empfehlungen zusammengestellt hat. Auffallend ist, Medikamente spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu den Geschichten aus 1001 schlaflosen Dienstnächte. Zu Eine Dosis Wissen und unserer 1001. Folge. Wir sind der tägliche Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt, Chefredakteur der Apothekenumschau und habe zu wenig geschlafen. Heute ist Montag, der 9. Februar 2026.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Was gibt es für wichtige Empfehlungen, um den Delir bei Menschen im höheren Lebensalter zu erkennen und richtig zu behandeln? Dazu gibt es eine neue S3-Leitlinie, die transsektoral möglichst gut umzusetzende, interdisziplinär, interprofessionelle Vorschläge erarbeitet hat. Es geht einerseits um die Diagnostik, andererseits um die Therapie. Die ist druckfrisch, gerade erst im Januar 2026 erschienen. Wir haben über diese Leitlinie mit Christine von Arnim gesprochen. Sie ist Neurologin und Geriaterin. Sie ist die Direktorin der Klinik für Geriatrie an der Universitätsmedizin Göttingen und sie hat an dieser Leitlinie mitgeschrieben. Da gibt es also einen gewissen Bias, dafür auch eine gewisse Kompetenz. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Der Delir, den kennt ihr alle aus Studium oder Ausbildung und ihr wisst auch, dass das ein akut auftretendes neuropsychiatrisches Syndrom mit somatischen Ursachen ist. Äußert sich zentral durch eine Bewusstseinsstörung, die sich im Alltag bemerkbar macht. Das Ganze fällt auf, zum Beispiel durch eine verminderte Aufmerksamkeit, über eine erhöhte Ablenkbarkeit und Desorganisation der PatientInnen. Und besonders auffallend ist, dass sich die kognitive Leistungsfähigkeit akut verändert. Also zum Beispiel, was die Orientierung angeht, das logische Denken, Gedächtnisstörungen und das Ganze eben nicht schleichend, sondern plötzlich. In Krankenhäusern ist die Inzidenz des Delirs unglaublich hoch. Bei bis zu 25% der älteren Menschen über 65 gibt es bei Krankenhausaufnahme Hinweise auf einen Delir. Und ein weiteres knappes Drittel, 30%, entwickeln im Verlauf der Klinikaufnahme, also des Klinikaufenthalts, ein Delir. Es gibt natürlich bestimmte Dinge, die das Delir-Risiko erhöhen, beziehungsweise die mit einem höheren Risiko statistisch assoziiert sind, so rum ist es richtig ausgedrückt. Dazu gehören zuvorderst Operationen im höheren Alter und bereits vorbestehende kognitive Störungen. Also damit ist dann im Unterschied zum Delir die Demenz gemeint, die ja gerade nicht plötzlich auftritt, sondern schleichend. Und dennoch wird das Delir häufig nicht erkannt, etwa weil ÄrztInnen oder das Behandlungsteam das Ganze für eine Demenz halten. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn die Vorgeschichte nicht ausreichend bekannt ist. Aber ein solches Delir kann dramatische Folgen haben. Es ist einer der stärksten Risikofaktoren für eine Demenz, die dann eben sich entwickelt. Und es bringt auch ein erhöhtes Mortalitätsrisiko mit sich. Die S3-Leitlinie zum Delir im höheren Lebensalter ist eine, hab's schon gesagt, transsektoral umsetzbare, interdisziplinär interprofessionelle Leitlinie zu Prävention, Diagnostik und Therapie. Und dieser, was ist denn das, ein Fünfsprung? Transsektoral, umsetzbar, interdisziplinär, interprofessionell und Leitlinie. Da steckt einiges drin, was den Unterschied macht zu dem normalen Vorgehen, auch bis heute an vielen Stellen in der Klinik, dass das Ganze nämlich in Silos betrachtet wird und nach Einzeldisziplinieren und nach einzelnen Zuständigkeiten der Berufsgruppen nicht unbedingt leitliniengerecht diagnostiziert und therapiert wird und dann geht das Thema häufig unter. Christine von Arnim sagt uns von der Dosis Wissen, das Besondere an der Leitlinie ist unter anderem, dass wir auf Delir in verschiedenen Settings eingegangen sind. Dazu zählt etwa Delir zu Hause, ambulant und in verschiedenen Bereichen in der Klinik wie der Notaufnahme. Denn in unterschiedlichen Settings muss man unterschiedlich reagieren. Klingt einfach, ist in der Praxis aber schwierig. Als erstes kommt das Screening. Wichtig ist ein Delir-Risikoscreening. Die Leitlinie empfiehlt da das systematische Delir-Risikoscreening bei Krankenhausaufnahme und bei belastenden Eingriffen. Es gibt je nach Setting, zum Beispiel ob das in einer Notaufnahme oder auf der Akutstation oder auf anderen Stationen passiert, jeweils Anpassungen zu diesem Score. Es gibt für solche Settings zum Beispiel validierte Instrumente mit kognitiven Kurztests. Die sind dann auf solche Phasen hoher Anfälligkeit, wie zum Beispiel in der Klinik, nach Operationen ausgerichtet, diese Kurztests. Das kann die Operation sein, das kann eine schwere Infektion sein, das kann ein ungeplanter Ortswechsel sein. Dazu gehört auch die Aufnahme ins Krankenhaus. Und diese Screenings, die gehen pragmatisch vor, sind schnell und weniger aufwendig als eine formale Diagnose und sollen so helfen, das Delir frühzeitig und niederschwellig zu erkennen. Christine von Arnim sagt dazu, bei Aufnahme ins Krankenhaus ist es häufig schwer zu erkennen, ob eine Person an einem Delir leidet oder an Demenz oder an einer Mischung aus beidem. Für Klarheit sorgt hier auch die Fremdanamnese, also die Befragung der Angehörigen. Wenn Angehörige berichten, der Betroffene habe noch 3 Tage vorher Dinge tun können, die jetzt nicht mehr gehen, sollte man das ernst nehmen. Häufig wird das von Klinikmitarbeitenden aber als unglaubwürdig abgetan. Dabei kann eine solche schnelle Verschlechterung ein Hinweis auf ein Delir sein. Tatsächlich ordnet die Leitlinie ein neu auftretendes Delir als medizinischen Notfall ein und fordert eine unverzügliche Klärung. Bei den Themenbereichen Prävention und Therapie geht es der Leitlinie darum, multimodale, nicht-medikamentöse Maßnahmen zu treffen, wie zum Beispiel eine strukturierte Kommunikation, Orientierungshilfen zu geben, die Mobilisation zu fördern und den Schlaf zu unterstützen. Es gibt zum Beispiel bei den nicht-medikamentösen Maßnahmen tagesstrukturierende Interventionen, den Ausgleich sensorischer Einschränkungen, damit sind Hilfsmittel gemeint, also ganz basic mal die Brille und Hörgeräte und dann die frühe Mobilisation, Physiotherapie und Bewegungseinschränkungen zu vermeiden, wann immer es geht. Es geht auch darum, die PatientInnen dazu anzuhalten, zu essen und zu trinken. Man sollte Schmerzen strukturiert erfassen, managen, monitoren und man sollte versuchen, die PatientInnen kognitiv zu aktivieren und emotional zu entlasten. Das Ganze aus den Themenbereichen Prävention und Therapie. Da sagt Christine von Arnim, wenn das Delir-Risiko erhöht ist, kann man den Patienten direkt nach der Aufnahme mit einem Delir-Management-Programm begleiten. Man kann es etwa vor der OP bei Aufnahme in der Klinik präventiv anwenden. Die Häufigkeit ist deutlich, um fast die Hälfte niedriger, wenn man ein solches Programm konsequent umsetzt. Da gibt's verschiedene. Eines ist zum Beispiel das Aktiver, also Alltags- und Kognitionstraining. Interdisziplinarität verbessert das Ergebnis und mindert das Risiko. Tolles Akronym, Aktiver, findet ihr in der Leitlinie, die wir in den Shownotes verlinken. Und das Ganze hilft natürlich auch in der Therapie, nicht nur präventiv. Weshalb die Leitlinie die nicht-medikamentösen Ansätze so betont, erklärt Christine von Arnim auch. Die medikamentösen Therapien nutzen nämlich nur begrenzt. Es gibt kein Medikament, das an den Ursachen ansetzt und die Medikamente haben natürlich auch Nebenwirkungen. Deswegen sollte ein Einsatz am besten vermieden oder so niedrig dosiert wie möglich gehalten werden. Und wenn es dauerhaft um eine Langzeitversorgung geht, wenn der Zustand sich also nicht bessert, dann empfiehlt die Leitlinie eine systematische Verlaufsbeobachtung und unbedingt, dass Reha und Weiterbehandlung entsprechend geplant werden. Das Fazit der heutigen Folge ist, es ist spannend und wichtig, dass es überhaupt eine solche Leitlinie gibt und es klingt plausibel, dass wir uns intensiv mit den nicht-medikamentösen Therapien beschäftigen sollten, denn wer klinisch arbeitet, der kennt das. Der erste Ansatz ist häufig eben doch der medikamentöse, weil es vermeintlich schneller geht. Das war eine Dosis Wissen zum 1001. Mal. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da und kommentiert, wo ihr könnt, auch gerne. Und wenn ihr uns abonniert, dann bekommt ihr morgen früh auch gleich einen Hinweis, wenn wir die neue Folge online stellen. Danke, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.